بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 56. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصلوك بيت الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Nämlich Schwester im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen beim Vortrag Nummer 56, das Buch des Autors Farid al-Ansari, möge Allah azawajal mit seiner Seele barmherzig sein. So sind wir angekommen, wie erwähnt, beim Vortrag Nummer 56. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر الماضي نذكر بما سبق باختصار. فموضوع هذه الرسالة جواب على سائل سأل المصنف مسألة، قال: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين. قال: سل نفسك، يا نفس هل تعرفين الله؟ المسألة الثانية: يا نفس هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة نعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك، لأن من عرف ربه وعرف كلامه استطاع أن يجدد دينه. بدأ المصنف يجيب عن المسألتين، فبدأ بتعريف القرآن لأنه السبيل إلى التعرف على الله رب العالمين، فقد عرفنا ربنا على ذاته بذاته من خلال كلامه ومن خلال آياته ومصنوعاته، فتعرفنا على القرآن. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التعرف على الله عز وجل، وكان بداية التعرف على الله أن تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله رب العالمين. وعلمنا أن هذا الباب هو المدرج الأول للتعرف على الله. كلمنا عن قضية الخلق وكيف خلق الله كونه على أطوار ومراحل، كيف خلق آدم على أطوار ومراحل، كيف خلق الذرية من آدم على أطوار ومراحل، عشان نتعلم الصبر وعدم العجلة، ونتعلم سنة التدريج في الأحكام. وبدأنا نتعرف على ربنا من خلال الخالقية اللي قادتنا للألوهية، هذا الخالق العظيم هو المستحق للعبادة، قادتنا للتعرف على ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته المثنى، تعرفنا على أسماء الجمال وأسماء الجلال، قادتنا إلى الأخوة الكبرى في الكون، تنسجم مع الكون المسبح لله رب العالمين. وده كان اللقاء الأخير كلمنا فيه عن الأخوة الكبرى مع الكون، فالمؤمن الذي عرف ربه فعبده أصبح أخا للكون الفسيح المسبح لله رب العالمين عندها يتذوق حلاوة الإيمان، فعندها يشتاق للقاء الله تعالى. عشان كده قلنا وختمنا اللقاء بأن الموت ما هو إلا موعد جميل للقاء جميل مع رب جميل سبحانه جل جلاله. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه. مسألة مهمة أوي، لا يمكن لمن عرف الله إلا أن يكون داعية إلى الله. تاني، لا يمكن لمن عرف الله إلا أن يكون داعية لله رب العالمين. حول هذا المعنى سيدور حديث اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله. الكون كله بيسبح وانت مسبح، بيت أخله أخوة كبرى بقى، مش أخوة المخلوق الإنس فقط، لا ده انت بيت أخ للكون المسبح لله.
Ich würde sagen, wir machen eine kurze Wiederholung von dem, was in den vergangenen 56 Unterrichten erwähnt wurde, damit man auch so ein bisschen das Vergangene so ein bisschen wieder aufruft, aufricht, damit man auch eine Verknüpfung hat zum heutigen Unterricht, inshallah. Wir haben erwähnt, dass der Autor in seinem Buch damit begonnen hat, indem er gesagt hat, dass eine fragende Person zu ihm kam und ihm die Frage gestellt hat, wie kann ich meine Religion auffrischen bzw. erneuern. Und dann hat der Scheich darauf geantwortet, indem er ihm gesagt hat, damit du dir diese Frage beantworten kannst, musst du dir selbst zwei sehr wichtige Fragen stellen. Erstens, ja nefs kennst du den Koran, und zweitens, ja nefs kennst du Allah. Wir haben erwähnt, dass der Autor damit begonnen hat, dass man seine Nefs fragen sollte, ob man den Koran kennt oder ob sie den Koran kennt, weil durch die Kenntnis oder durch die erlangte Kenntnis des Koran erlangt man zu einer Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Dann haben wir darüber gesprochen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sie selbst beschrieben hat, beziehungsweise dass Allah subhanahu wa ta'ala die Zeichen in zwei unterteilt hat. Einmal die Zeichen in der Scharia, in der sogenannten Gesetzgebung oder Religionsordnung Allah subhanahu wa ta'ala, und die Zeichen Allahs azza wa jall in der Umgebung und in der Umwelt, welche man wahrnehmen kann, welche alle darauf deuten, dass es für all dies einen Schöpfer gibt. Nachdem man die Kenntnis über den Koran hat, gelangt man, dass man eine Kenntnis, eine grundsätzliche Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala haben sollte. Und dann wird einem bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher ist. Wir haben über die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Wir haben auch über die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala um diesen Herrscher gibt ist, dann ist er mein Erschaffer. Und wir haben gesagt, dass das Geschöpf das Zeugnis für einen Schöpfer ist. Und du bist ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jalla hat dich dazu erschaffen, damit du ihm dienst. Wir haben über den Menschen generell gesprochen, wir haben über die Erschaffung des Menschen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie Allah azza wa jalla in Surah al-Mu'minun über die Erschaffung von Adam alayhi salam spricht und wie Allah subhanahu wa ta'ala aber auch über die Erschaffung des Menschen generell spricht, wie der Mensch entstanden ist, dass der Mensch aus einem Samentropfen entstanden ist und dieser Samentropfen hat sich mit einer Flüssigkeit des weiblichen Körpers zusammengetan und dann wurde das Ganze zu einem Embryo nachher zu und so weiter und so fort. Die gesamte Entstehung bzw. das, was im Leib der Mutter vorgeht. Wir haben darüber gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Lage ist, zu einer Sache zu sagen, sei und sie wird. Weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in verschiedene Etappen erschaffen? Und weshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala all das, was wir sehen um uns herum, in verschiedenen Etappen erschaffen, obwohl er doch in der Lage ist, zu einer Sache zu sagen, sei und sie wird? Wir haben gesagt, dass wir daraus entnehmen, dass Allah subhanahu wa ta'ala damit gewisse Dinge uns vermitteln möchte, unter anderem, dass man nicht zu voreilig an eine Sache geht und dass man verschiedene Dinge in Etappen angehen sollte. Und genauso hat sich das widerspiegelt in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie Allah azza wa jalla den Auftrag gegeben hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn erstmal auf die Offenbarung Entschuldigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf die Offenbarung vorbereitet hat und dann, nachdem die Offenbarung gekommen ist und nachdem er die Offenbarung gekommen ist, hat er den Auftrag bekommen, im kleinen Kreis zu Allah zu rufen, in seine Nahestehenden, dann im kleinen Kreis, dann im großen Kreis, dann offenkundig, dann die Hijra, dann, nachdem sie in Medina angekommen sind, die Moschee zu erbauen, dass man einen Staat erbaut hat und so weiter und so fort. Und wir haben über all dies gesprochen. Wir haben auch über Allah subhanahu wa ta'ala speziell gesprochen, dass Allah azza wa jalla, wir haben Allah azza wa jalla einzig gesprochen in seiner Herrschaft, Und wir haben über die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in unserer Anbetung zu Allah gesprochen, yani die sogenannte Uluhiyya. Und wir haben auch die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Nachdem wir all dies erwähnt haben und näher darauf eingegangen sind, dass die Namen Allah subhanahu wa ta'ala sich auch unterteilen in die Namen, welche eine gewisse Art der Eigenschaften mit sich bringen, wie die Barmherzigkeit, wie die Vergebung, aber auch Eigenschaften, Namen Allah subhanahu wa ta'ala, welche seine Herrschaft und seine Stärke und seine Macht demonstrieren, wie Allah subhanahu wa ta'ala, dass er derjenige ist, der die Menschen zur Rechenschaft zieht und den Menschen bestraft und all diese Dinge. Wir haben ausführlich über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Auch haben wir darüber gesprochen, und das war im vergangenen Unterricht, dass wenn man dazu erlangt ist, dass man diese Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala und die Kenntnis über sich selbst, dass man Allah subhanahu wa ta'ala dienen sollte, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gedenken sollte, dass man Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen sollte. Und wir haben erwähnt, wenn du anfängst, Allah subhanahu wa ta'ala zu lobpreisen, dann begibst du dich in einen Kreislauf, nicht nur beziehungsweise in den Kreislauf deinesgleichen außerhalb des menschlichen Geschöpfs. Yani du bist nachher gleichgestellt, was die Anbetung und das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala angeht, in einer höheren Stufe als nur mit den Mitmenschen. Natürlich gibt es von deinen Geschwistern im Glauben, welche auch Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen, das ist aber nicht damit gemeint, sondern es ist etwas viel Höheres gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel erschaffen hat und sie lobpreisen Allah, dass Allah als solche Sterne erschaffen hat und sie lobpreisen Allah, und alles lobpreist Allah, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und egal was es auch immer ist, es lobpreist Allah, und ihr könnt es nicht wahrnehmen, denn ihr könnt es nicht hören sozusagen. Das deutet darauf hin, dass der Mensch, wenn er sich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala begibt und Allah als solche lobpreist und Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, dann ist er auf eine Stufe gleichgestellt mit den Allah subhanahu wa ta'ala Gedenkenden. Und wir haben gesagt, damit sind nicht nur die Mitmenschen gemeint, sondern all das, was du wahrnehmen kannst, ja, all das, was in der Natur hervorgeht, was in deiner Umwelt, in deiner Umgebung hervorgeht, alles lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala, und mit diesen bist du dann, mit diesen Geschöpfen bist du dann gleichgestellt. Und dann haben wir den letzten Unterricht damit beendet, indem wir gesagt haben, der Tod ist wahrlich nicht mehr als ein guter Zeitpunkt, um ein gutes Treffen mit einem guten Herrn. Und das ist der Tod, der einen dazu bringt, dass man dann dieses Treffen hat mit Allah subhanahu wa ta'ala. Thema des heutigen Vortrags wird sein, und zwar folgenden Titel: Es ist unmöglich, Allah subhanahu wa ta'ala zu kennen und nicht zu ihm aufzurufen. Es ist unmöglich, Allah subhanahu wa ta'ala zu kennen und nicht zu ihm aufzurufen.
يقول المصنف رحمه الله: إن المعرفة بالله تملأ قلبك أنسا بالله. الأنس يعني الأمان، طمأنينة، ما فيش وحشة. ثم أنسا بالحياة، يبقى عندك أمان وأمن واطمئنان مع الحياة التي تعيش. وأنسا بالكون والكائنات، الله أكبر. وأنسا بالموت، إيه ده؟ أنس بالموت؟ نعم. رضي الله عن بلال بن رباح عندما نام على فراش الموت وبدأ يتألم في السكرات، فبكت ابنته وقالت: وقرباه لقربك يا أبتاه. القرب يعني التعب والألم الشديد، أي أنها في شدة التعب والإعياء بسبب ألم أبيها. وقرباه لقربك يا أبتاه، قال بلال: يا بني، لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. شوف الأنس بالموت، ده المؤمن. ليه؟ لأن النبي قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالمؤمن يشتاق للقاء ربه. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. هكذا هو أهل الإيمان، هكذا هم أهل الإيمان. الموت بالنسبة لهم موعد جميل مع رب جميل. الله أكبر. إن الله جميل يحب الجمال. شوف النفس التي عرفت ربها في الدنيا وأنست به، تطلعها أن تراه أن تأنس بجواره في جناته، فتجد النفس تشتاق بقى. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كانت لي نفس تواقة. إيه معنى تواقة في اللغة العربية؟ يعني متطلعة للكمال، دايما تريد الكمال، تتطلع. اللي انت تقول عنده ايه؟ تطلعات، طموح، يسعى للكمال. بتدرس عايز تخلص، عشان لما تخلص تعمل ماجستير، تعمل دكتوراه، تبقى في منصب عالي قوي، وهكذا. بعد المنصب تريد كذا، تريد كذا. النفس المتطلعة دي. فعمر يقول: كانت لي نفس تواقة، ما تاقت إلى شيء إلا وصلت إليه، وأراها الآن في منزلة ليس بعدها منزلة، أصبحت أميرا للمؤمنين. خلاص في حاجة تانية في الدنيا، أمير أمة، أعلى منزلة. خلاص قال: فأرى نفسي الآن قد طاقت إلى جنة الله رب العالمين. النفس مش عايزة تقف، تريد الآن الجنة. لذلك لما نام على فراش الموت قرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله أكبر. في آخر سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله جعل جنته لأهل التواضع، لأهل الإصلاح، مش لأهل الكبر ولا لأهل الإفساد، والعاقبة للمتقين. شوف النفوس اللي بتطوق للجنة، تتطلع للقاء ربها عز وجل، إنه الأنس بالله لما تعرف ربنا صح. لما تعرف ربنا صح تقول كما قال أحدهم عندما نام على فراش الموت، قال: حبيب جاء على فاقة، عن ملك الموت، حبيب جاء على فاقة، أنا منتظره، أنا أريد أن أصل إلى ربي. الله. ليه؟ لأنه عرف ربنا يا إخوة. وكان أحدهم يقول: لو جاءني ملك الموت الآن فليس عندي زيادة عمل. يعني هو وصل لقمة الأعمال الصالحة، هيزود إيه؟ هو مستعد في أي وقت، لأنهم عرفوا ربنا صح. فلما عرفوا ربهم أنسوا به، أنسوا بالحياة من حوله، أنسوا بالكون من حوله، أنسوا بالموت. ليه؟ نفوسهم تعلقت بالله رب العالمين. فدي قضية مهمة قوي. يبقى لازم نعرف ربنا صح. فلما هنعرف ربنا صح هنتمنى لقاء الله عز وجل ونرجوه، لأن اللي هيعرف ربنا هيكون عابد له، هيكون نعم العبد، هيكون رجاع، هيكون دائما وأبدا في حياته الدنيا مشغول بأمر ربه وطاعته. فمثل هذا يحب لقاء ربه، فيكون الموت بالنسبة له موعدا جميلا للقاء جميل برب جميل جل جلاله. وهو ده قمة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك نقول: يا حسرة على من لم يعرف ربه. ده تعبان قوي، لأنه بعيد قوي. طب الله يعرف ربنا هذه المعرفة، لابد أن يكون داعية إليه، لأن المعرفة ترفض إلا إيصال هذا الأنس لجميع الخلق. لأن أنا ذقت حلاوة القرب ورأيت الخير والسعادة، فلابد أن أوصل ذلك لغيري، لأن أنا عندي أخوة في الكون كله، أخوة إيمانية كبرى قوي. فهتدفعك أن تعرف الخلق على الخالق اللي انت عرفته وسكنت نفسك لمعرفته. عشان كده أقول لك: لا يمكن لعارف بالله عز وجل إلا أن يكون داعية إليه. هي حسبة كده. كما أنه لا يمكن للنور إلا أن ينير، فكذلك لا يمكن لمن عرف الله إلا أن يكون داعية إليه. الكلام ده مفهوم؟ مفهوم. كما أنه لا يمكن للنور إلا أن ينير، فلا يمكن لمن عرف الله إلا أن يكون داعية إليه، لأنه آنس بمعرفة ربه، فلا بد أن يوصل هذا الأنس لغيره. عشان كده بنقول هل يستطيع المحب أن يكتم من محبته شيئا؟ الإجابة لا. المحب يا أخو ما يقدرش يكتم شيء. لما تحب إنسانا بتبدأ عايز تخبره بمدى حبك له، صح؟ فلان يريد الزواج ويحب من يتزوجها، بيخبرها ولا لا؟ بمكنون قلبه وخواطره نحوها، ده بيألف فيها قصائد شعر، صح؟ يقول لها كده أكتب لك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون، صح؟ ويكتب لها كده قلت للقلم أن يرسمك فاعتذر وقال لا أستطيع، فقلت لماذا لا تستطيع؟ قال لي أستطيع أن أرسم شجرا، أرسم بشرا، لكنني لا أستطيع أن أرسم ملاكا في صورة البشر. أنت ملاك، أنت حاجة عالية أوي عندي. بيقعد يألف فيها المؤلفات ويهيم معها، سلام لما يجلس معها كده في ضوء القمر وينظر للقمر وينظر إليها فيراها أجمل من القمر، يقول لها دي أنت تقولي للقمر قوم 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 ونجلس مطرحك. طبعا حب 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 حلو قوي لما يكون في طاعة، ده من حب أصحاب النبي للنبي. يقول أحدهم نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان. أضحيان يعني إيه؟ ليلة البدر، ليلة 14 والقمر مكتمل. يقول نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان ونظرت إلى وجه رسول الله، فوجه رسول الله أجمل وأبهى من القمر. الله أكبر، وده حق. فيأبى المحب أن يكتم الحب أبدا، لازم يظهره. طب ما بالك بالمحب لله، هل ممكن يكتم هذا الحب عن الغير؟ والله أبدا، والله أبدا. لذلك أقول لا يمكن لمن عرف الله إلا أن يكون داعية إلى الله.
Wir haben die Geschwister-Thema des heutigen Vortrages ist, dass es unmöglich ist, Allah subhanahu wa ta'ala zu kennen und nicht zu ihm aufzurufen. Man sollte wissen, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bringt das, was sich viele Menschen erhoffen. Yani die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala bringt dich im ersten Moment dazu, dass du Allah subhanahu wa ta'ala dienst. Aber mit diesem Dienen Allah subhanahu wa ta'ala bringt diese Kenntnis weitere gewaltige Vorzüge mit sich. Erstens, dass man eine gewisse Ruhe im Herzen verspürt, das, wonach sich eigentlich jede Menschenseele sehnt. Es bringt eine gewisse Ruhe und ein Gleichgewicht in dein Leben und es bringt eine Ruhe mit sich, wenn es soweit ist, dass du auf dem Sterbebett liegst. Und all diese Dinge, wenn man diese Ruhe möchte, diese Ruhe in deinem Herzen, diese Ruhe in deinem Leben, mit deiner Umgebung und die Ruhe, wenn es im Endeffekt soweit ist, dass dein Leben genommen wird sozusagen, dass du stirbst, dass du kurz davor bist, Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen. Diese Dinge ermöglicht einem nur, wenn man die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala hat und ihn dient. Als Bilal radiallahu anhu im Sterbebett lag und seine Tochter neben ihm war und geplagt hat und gesagt hat, in welch einer Trauer sie sind und so weiter und so fort, hat Bilal radiallahu anhu etwas Schönes gesagt und hat gesagt, morgen werde ich Muhammad treffen, yani die Liebenden, meine Lieblinge treffen und diejenigen, die mit ihm sind. Yani so war Bilal radiallahu anhu. Yani er liegt heute auf dem Sterbebett und er sieht es nicht als eine traurige Sache an, dass er jetzt von dem Leben getrennt wird und von diesem Weltlichen getrennt wird. Vielmehr freut er sich auf dieses Treffen mit Allah. Er freut sich, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu treffen, seine Gefährten, die bereits verstorben sind. Und das war der Zustand der rechtschaffenden Menschen. Das war der Zustand der rechtschaffenden Menschen. Genauso wird überliefert, dass Umar ibn Abdul Aziz, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein, als er gesagt hat, ja nee, meine Nefs ist von ihrem Prinzip her, und das ist natürlich auch eine gute Eigenschaft, er sagt, meine Nefs hat Eigenschaften, welche immer den Perfektionismus anstreben. Ja, egal was ich getan habe, ich habe immer das Perfekte angestrebt. Genauso wie man heute auch viele Geschwister sieht und wie ich erwähnt habe, das ist eine lobenswerte Sache. Der beginnt sein Studium oder seine Lehre oder wie auch immer und er strebt Perfektionismus an. Ja, er will es in bester Art und Weise ausführen. Dann kommt er in ein Arbeitsverhältnis, dann versucht er hier Perfektionismus anzustreben. Er versucht es so gut wie möglich, egal was er anpackt, er versucht es auf perfekte Art und Weise umzusetzen. Und genauso sagt Umar ibn al-Aziz, indem er sagt, meine Nefs hat immer Perfektionismus angestrebt. Egal, was ich gemacht habe, ich wollte es immer auf eine sehr gute Art und Weise machen. Und jetzt habe ich die Stufe erreicht, dass ich der Führer der Gläubigen bin. Und damit, das sagt er natürlich nicht in einer überheblichen Art und Weise, sondern er will uns damit etwas beibringen. Indem er sagt, meine Nefs hat immer Perfektionismus, hat es immer angestrebt. Und jetzt bin ich der Führer der Gläubigen, so dass man denkt, es gibt nichts Höheres, aber jetzt strebt meine Nefs nach weiterem Perfektionismus, und zwar den Eintritt ins Paradies. Und so war ihre Art und Weise, wie sie diese Sache angegangen sind. Und dann hat er den Vers rezitiert, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dieser Vers ist in Surah Al-Qasas, Surah 28, Vers 83, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die jenseitige Wohnstätte, wir bestimmen sie für diejenigen, die weder Überheblichkeit auf Erde noch Unheil begehren, und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Genauso sagte eine andere Person, welcher ebenfalls auf dem Sterbebett lag, indem er gesagt hat, der Todesengel, das ist eine gewaltige Aussage, die man gesagt hat, der Todesengel kommt jetzt zu einer wartenden Person. Er beschreibt sich selbst als jemand, der jetzt am Warten ist. Er wartet darauf, dass seine Seele genommen wird. Er wartet förmlich darauf. Warum? Damit er dann auf Allah subhanahu wa ta'ala trifft, weil er sich auf dieses Treffen mit Allah freut. Warum? Weil er eine Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Aussagen sind allgegenwärtig bekannt und jeder von euch kennt sie auch, wie andere auch gesagt haben, wenn ich wüsste, dass heute oder wie auch immer der Todesengel zu mir kommt und ich würde sterben, ich wüsste nicht, was ich mehr machen sollte. Sie haben in ihrem alltäglichen Leben haben sie so dieses Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala angestrebt, dass sie sagen, selbst wenn ich wüsste, der Todesengel würde morgen zu mir kommen, ich wüsste nicht, was ich jetzt noch weiter tun könnte. Ich wüsste nicht, was ich noch mehr tun sollte. Und das zeigt, liebe Geschwister, ihre Art und Weise, wie sie waren, nachdem sie die Kenntnis hatten über Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt man, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala kennt, der freut sich auf das Treffen mit Allah azza wa jalla. Und das ist die höchste Form des Glaubens, wie ihr wisst, es gibt den Islam, es gibt den Iman und es gibt den Ihsan. Und Ihsan, was so viel wie moralische Vervollkommenheit, so könnte man es übersetzen, moralische Vervollkommenheit, was auch, wie es überliefert ist, was es auch bedeutet, und zwar, dass man Allah subhanahu wa ta'ala so anbetet, als würde man ihn sehen. Selbst wenn man ihn sieht, ist man sich bewusst, dass Allah dies sieht. Moralisch gesehen bist du vervollkommen in deiner Ibadah, in deiner Art und Weise, wie du Allah subhanahu wa ta'ala dienst, dass es darin keinen Zweifel oder ähnliches gibt. Es ist eine vollkommene Art und Weise, weil du betest Allah subhanahu wa ta'ala so an, als würdest du ihn sehen. Und selbst wenn du ihn nicht siehst, so weißt du, dass er dich sieht. Deswegen haben wir gesagt, derjenige, der die Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah ist so ein Kind, der freut sich auf dieses Treffen. Der freut sich auf dieses Treffen. Und derjenige, der die Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, der versucht auch dazu aufzurufen. Genauso wie wenn wir sagen, diese Birne oder diese Lampe, es ist unmöglich, dass sie funktionstüchtig ist und gleichzeitig nicht leuchtet. Ja, wenn sie funktionstüchtig ist, dann muss sie leuchten. Und genauso ist derjenige, der eine Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, der muss dazu aufrufen. Das ist eine Folgesituation. Es gibt gar keine Ausweichmöglichkeit. Es gibt nicht wenn oder aber. Es gibt nur, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du wirklich die wahre Kenntnis hast. Und hier sehen wir oftmals diesen Fehler, den wir dann vielleicht haben, oder das, was uns fehlt. Ja, die Rede ist davon über denjenigen, der wahrlich Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, der weiß, dass Allah also mich erschaffen hat und warum er mich erschaffen hat, und ich versuche in der Hinsicht auch Perfektionismus anzustreben, indem ich Allah subhanahu wa ta'ala diene, dann bleibt mir, und das ist das Resultat dessen, dass ich dann zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufe. Und so ist auch derjenige, wenn ich die Kenntnis habe über Allah subhanahu wa ta'ala und eine gewisse Liebe entwickelt habe, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ja. Wenn man Allah liebt, dann folgt man seinen Gesetzen, dann folgt man den Geboten, dann folgt man den und hält sich von den Verboten fern. Genauso wie man eine liebende Person, niemand würde eine Frau lieben, im Beispiel der hier sitzenden Männer, ohne dass er nicht versucht, seine Gefühle rüberzubringen. Ja, indem er versucht, auf romantische Art und Weise seine Gefühle rüberzubringen. Ja, indem er ihr schöne Sprüche sagt und indem er ihr schöne Zitate vorliest, und da lächeln schon ein paar wieder. Die alte Schule lächelt auch. Ja, dass man versucht, ihr diese Liebe rüberzubringen, genauso wie der Chef gesagt hat, und ich habe dem Stift gesagt, er soll nicht zeichnen. Ja, schreibt mit, ist wichtig. Ich habe dem Stift gesagt, er soll nicht zeichnen. Und er hat mir geantwortet und hat mir, Hassan hat richtig gut zu. Und er hat mir geantwortet und hat gesagt, ich kann einen Baum zeichnen oder ich kann dies zeichnen, ich kann den Mond zeichnen, aber ich kann nicht einen Engel in Menschengestalt zeichnen. Ja, schreibt euch das auf. Ja, dass man versucht, diese schöne Art und Weise, dass man versucht, diese Worte rüberzubringen. Und derjenige, warum erleben wir das? Derjenige, der liebt, der versteckt seine Gefühle nicht. Und genauso ist es derjenige, der Allah liebt, der versteckt seine Gefühle nicht. Wie verstecke ich die Gefühle nicht? Indem ich ihm folge, indem ich mich an die Regeln halte und indem ich dazu aufrufe. Denn wie wir gesagt haben, derjenige, der liebt, der versteckt nicht. Genauso war die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Einer saß mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und hat gesagt, ich habe den Mond angeschaut in seiner vollkommensten Gestalt. Ja, wie wenn wir sagen, in den drei weißen Tagen, in dem der Mond am vollkommensten ist. Ich habe den Mond angeschaut und ich habe danach den Propheten sallallahu alaihi wa sallam angeschaut, und wahrlich, das Gesicht des Propheten war schöner als der Mond. Ja, und das ist die Art und Weise, wie ich wüsste, warum erwähnen wir das? Weil wir sagen, derjenige, der die Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala folgt, ist es unmöglich, dass er eine richtige Kenntnis hat und ihn liebt und nicht gleichzeitig auch zu ihm aufruft. Warum? Weil er das Gute, welches er für seine Nefs entdeckt hat, auch für seine Mitmenschen wünscht.
Idhan al-Muhib la yastati' an yaktum al-Hub. Faman arafa Allah la yumkin illa an yakuna da'iyatan ila Allah azza wa jalla. الدعوة إنما هي تعريف بالله وكفى، فلك أن تتأمل هذا. هي الدعوة تعريف بالله، فتأمل إلى هذه المنزلة العالية، أنت تعرف الخلق بالخالق كداعية. الله أكبر. ولذلك رحم الله ابن الجوزي، كان يحضر له قريب من 10,000 طالب علم، وكان واعظا فصيحا، إذا تكلم أخذ بتلابيب القلوب رحمه الله، فكان يجلس ويعظ ويبكي ويقول لمن يستمعون له: إذا نجوتم يوم القيامة فابحثوا عني، فإن لم تجدوني في الجنة فاشفعوا إلى ربي وقولوا: يا ربنا، عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. يا كان يذكرنا بك، ما هو داعية، يعني بيعرف الخلق بالخالق، فلك أن تتأمل هذه المنزلة. أعلى المنازل يا إخوة أن تعرف الخلق بالخالق. لذلك قال تعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب: لا أحد، لا أحد أحسن قولا من هذا، لأنه باختصار يعرف الخلق على الخالق. العالم لما جلس في المسجد يشرح للناس صحيح البخاري كما نصنع نحن، بنشرح لكم نصوص الكتاب والسنة. فدخل متنطع من المتنطعين ممن انشغلوا بأمر الدنيا ولا يعظمون العلم ولا الدعوة، قال: يا شيخ، أنت تشرح لهم صحيح البخاري، تكلم عن الوضوء، الصلاة، الحيض والنفاس، وغيركم صعد إلى القمر. ما هي ما ناس متفلسفين حتى من بني جدتنا يقول لك دول علماء الحيض والنفاس، والناس صعدوا للقمر. فابتسم العالم وقال: من صعد للقمر مخلوق صعد إلى مخلوق. صح، القمر مخلوق ولا لا؟ واللي صعد له مخلوق ولا لا؟ طيب ده إن صعد يعني جابوها كده في بعض المواقف. طفل بيقول لأخيه الكبير في المدرسة: درسولنا إن في ناس صعدوا للقمر وحطوا العلم بتاعهم على القمر، والعلم كان بيرفرف. قال له: أيوة. قال له: مع إن إحنا درسنا إن القمر ما فيش فيه جاذبية ولا هواء، فإزاي العلم كان بيرفرف؟ إزاي رفرف صحيح؟ يعني أعزلوا إنها أكذوبة كبيرة جدا. يا سيدي، حقيقة صعدوا للقمر. إيه اللي حصل؟ قال له: مخلوق صعد إلى مخلوق. وعندما ندرس نحن البخاري فنأخذ المخلوق إلى الخالق، الخاسر هو أنت، فلم تصعد إلى القمر معهم ولم تصل إلى الخالق معنا. أنت بس اللي عمال تتفلسف، لم تطلعت القمر ولم تتعلمت دينك وصلت لربك، ودي المشكلة الخطيرة جدا. فالداعية يعرف الناس بالخالق وكفى، وكفى بهذه من قبل. فلازم نتأمل في دي. الناس اللي انشغلت بأموال فانية وأحزان طفولية ما أحوجهم إلى أن يعرفوا ربهم. إيه أحزانك؟ تجد واحد مثلا حزنه كله عشان المال قل، وقعته مصيبة ضاقت، إيه لو البورصة ضربت وفلوسه ضاعت، بتجيله سكتة قلبية ويموت. أو والله هو ده حزنك، الدنيا المال يا مسكين. واحد تاني لو العمل حصل فيه اضطراب يموت من الحزن والنكد، وممكن ما يجيش المسجد ولا يعرف الناس، ويقعد في قاعد في بيته حزين الدنيا، انه ما عرفش ربه. لو عرف ربه لتعلق قلبه بالمساجد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. يا انت عارف يعني معلق؟ عارف انت القنديل كده، المصباح اللي يكون معلق في السقف لا يغادره، اهو ده، لانه عرف ربه. فدايما متعلق بالطاعه مش بدنيا. دنيا ايه؟ تروح تغور في داهيه. ده بالعكس، ده المؤمن اذا ذهب ماله حمد ربه، لانه اعباء ثقيله هيتسال عنها، الحمد لله ربنا خفف عنه. انما غيره بيموت على الدنيا، لهوي المال يقل، دي مصيبه. يقول لك ده انا هتشل من التفكير. خليك تشل، خليك تشل من اجل دنيا لا تعدل عند ربك جناح بعوضه. ولو كانت تعدل عند ربك جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء. ايه الاحزان دي كلها عشان ايه؟ ده هي العمليه كلها خبزه بتملى المعده. ايه اللي شغلك ده؟ وبكره هتموت وتسيبها ورا منك، وغيرك يتمتع بيها وانت تتحاسب عليها. انت حزين على ايه؟ يا خايب انت حزين على ايه؟ سبحان الله، لو علمنا حقيقتها لما انشغلنا بها، بل اتخذناها وسيلة للآخرة. فأمثل هؤلاء المساكين في حاجة ماسة إلى من يعرفهم بالرب بالخالق حتى يتعلقوا به، فسعادتهم في قربه. لذلك في الحكمة قالوا: من عرف الله عرف كل خير وعرف كل شيء، ومن فاته الله فاته كل شيء. مساكين أهل الدنيا كما قال ابن القيم وغيره، خرجوا منها ولم يذوقوا أفضل ما فيها ذكر الله عز وجل. سبحان الله، اوعى الأحزان الصبيانية تشغلك، طفولية. فاحنا محتاجين نعرف ربنا، إن أنس، سعادة، شرح صدر، قوة. التاني اللي ما يعرفش ربنا أي حاجة بتخوفه وأي حاجة بتقلقه. المخلوق يرعبه ويتعبه ويقلقه، إنما العارف بالله يعلم أن المخلوقين لا يملكون لأنفسهم لا النفع ولا الضر فضلا عن أن يملكوه لغيرهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اسمع: رفعت الأقلام وجفت الصحف، ده قضاء مبرم قبل أن يخلق الله سمواته وأراضيه بخمسين ألف سنة. انت بقى الآن من ايه؟ المخلوق بيخوفك ليه؟ وبيرعبك ليه؟ قرأت قصة لنجار يعمل بالنجارة. في يوم من الأيام قالوا له: الأمير محتاج لك، ده انت شكلك عملت مصيبة وهيعاقبك عقوبة جديدة، عايزك في الصباح. يا الحاكم عايز مصيبة كبيرة جدا. الرجل يا اخو مرعوب طول الليل، فعنده زوجة عندها إيمان. قلت له: انت مرعوب ليه؟ ما تسلمها لله. هقول لك: اشغل نفسك بقيام الليل، شغل نفسه بقيام الليل. ما أذن للفجر إلا وجاء الخبر بأن الأمير قد مات، وأين النجار يصنع له التابوت. اللي كان عايز يضرك ذهب، اعمل له بقى التابوت عشان نحطه فيه وندفنه. اجعل أنسك بربك. الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وسجن وجلد، وبعدين قضوا للمأمون، وقد أقسم المأمون إن لم يقل أحمد بخلق القرآن لأقطعن عنقه، وده الخليفة. وجيء بأحمد في الطريق للمأمون، ماذا يصنع أحمد؟ لجأ إلى ربه، قال: يا رب لا تدخلني على المأمون، دعوة. والله ما طلع الصباح إلا وجاء خبر وفاة المأمون، وأعيد أحمد من الطريق. ومن جاء بعده من الخلفاء عرف قدر أحمد فرفعه وكرمه وأجزل له العطاء. أنت خايف من إيه؟ أنت قلقان ليه؟ ليه مع كل مشكلة تجري على المخلوقين عايز واسطة من ده وعايز كلمة من ده؟ افزع إلى ربك أولا، فالأمر بيده، ما تقلقش. اللي عليك فقط خد بالأسباب المباحة المباحة المتاحة، واترك الأمر على ربك. ف فلن يكون إلا ما أراد. خلاص. أراد أن يمنعك، والله لو اجتمعت الدنيا عشان تنفعك مش هتنفعك. خلاص. أراد أن يعطيك، والله لو اجتمعت الدنيا على أن تمنعك لن تمنعك. خلاص. أنت ليه تعبان؟ مشغول بيها كده ليه؟ ما تنشغل بالله، هتجد بركة في الرزق، بركة في الأهل، بركة في الولد، أنس في الدنيا، انشرح في الصدر، اطمئنان وأمن وأمان. الناس كلهم خايفين وانت آمن. ليه؟ لأنك عرفت ربك. وده معنى قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بس بمعرفة الله تطمئن. يبقى القلق جاي منين؟ من عدم العلم بالله. الخوف من المخلوق جاي منين؟ من عدم التعرف على الله. الانشغال بالدنيا وأحزانها وألمها جاي منين؟ من عدم العلم بالله. إذن أعظم العمل التعريف بالله. فلا يمكن لمن عرف الله إلا أن يكون داعية إلى الله. لذلك قالها عمر كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا كيف أمير المؤمنين؟ قال بأخلاقكم. عجزت عن التعريف بالله بلسانك لقلة علمك، بأخلاقك. كن مسلما بحق، كن صادقا، كن أمينا، كن هاشا باشا، باسما، وصولا للرحم، محسنا للجوار، مكرما للضيوف. دي دعوة. أنت بتعرف الناس بالخالق الآن بأخلاقك. لذلك وصف الله نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. 23 سنة أقام أمة وبنى دولة بدي. وبقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا يمكن لمن عرف الله إلا أن يكون داعية إلى الله. فالدعوة تعريف الخلق بالخالق، وكفى بهذه منقبة. لذلك لا تتعجب عندما يخبر نبينا عن ربنا فيقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي يعادي أولياء الله فلينتظر الحرب. اللي يضيق على العلماء وعلى الدعاء وعلى المصلحين من أهل الإيمان إنما يحارب من الواحد الديان. فلينتظر، فليترقب. والله يا إخوة لن يسلم أبدا من ضيق على العلماء والدعاء ومن ضيق على المصلحين. والله لن ينجو بها في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن عساكر رحمه الله، وده منهج أهل السنة، قال إن لحوم العلماء مسمومة. يا مسمومة. أيوة. اللي يخوض في أعراضهم أو ينتهك حرماتهم فقد أكل لحومهم، ومن أكل لحومهم فإن لحومهم مسمومة، يعني فيها موته وهلاكه. قال ومن تعرض للعلماء بالسلب ابتلاه الله في الدنيا قبل موته بموت القلب. يا اللي ينتقص من قدرهم فقط، يموت قلبه قبل أن يموت ويفضح في الدنيا قبل أن يموت. وما من أحد تجرع على أهل العلم أو على كل مصلح يعرف الناس بربهم إلا كانت هذه عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. فلابد أن نعي هذا جيدا يا إخوة. لذلك قال تعالى في كتابه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولا شك أن من أعلى أنواع منع ذكر الله في المساجد التضييق على العلماء والدعاء والأئمة. إن هم من يعرفون الناس بالخالق وهم من يسعون لتعريف الناس بالحق، فالتضييق عليهم حرب لله تعالى. وأخطر حاجة يا إخوة إن ما فيش ذنوب توعد ربنا عليها بالحرب إلا ذنبان فقط، الأول قلنا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، الثاني في أكل الربا، في أكل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي فانتفى له إلى آخره. طيب ومن عاد، هذه مشكلته كبيرة بقى، قال كده بالنص، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ده الآكل الربا. يبقى شوف المعصية تنهى تان، إنك تطعن في داع إلى الله يعرف الناس بالخالق، تضيق عليه، تشوش على دعوته، فدي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. لذلك نعود فنختم اللقاء بقولنا، لا يمكن لمن عرف الله إلا أن يكون داعية إليه، ومن دعا إليه فهو محفوظ بحفظه. لماذا؟ لأنه في حصن حصين، إنه يعرف الخلق بالخالق، فهل يتركه خالقه؟ الإجابة لا أبدا. ونختم اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء، هنبدأ نتعرف على مزيد من بلاغات هذا الكتاب العظيم القرآن.
So kommen wir zum letzten Teil der Übersetzung dieses Vortrags, die Geschwister. Und wie wir zu Anfang erwähnt haben, derjenige, der wahrlich Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, es wird kein Weg daran vorbei, dass er zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft. Und das ist das, was man unter dem Wort Da'wah versteht. Da'wah, liebe Geschwister, bedeutet, dass man die Allah subhanahu wa ta'ala, oder dass man die Kenntnis, die man hat über Allah subhanahu wa ta'ala, sie seinen Mitmenschen vermittelt. Yani man versucht, eine Brücke herzustellen, man versucht, ihnen dies zu präsentieren, dies zu zeigen, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, man erzählt ihnen über Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Da'wah, dass man den Menschen diesen Weg zeigt und ihnen diesen erläutert. Und da sehen wir, welch gewaltigen Stellenwert diese Da'wah hat. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und wer spricht Besseres als derjenige, der zu Allah aufruft und gute Taten vollzieht und sagt, ich gehöre zu den Muslimen. Und hier beginnt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Versen, den er sagt, und wer spricht Besseres als derjenige, der zu Allah aufruft. Und das deutet darauf hin, dass es niemanden gibt, der Besseres spricht. Wer spricht Besseres? Oder wer hat Besseres gesprochen als derjenige, der zu Allah aufruft, gute Taten vollzieht und sagt, ich gehöre zu den Muslimen. Das heißt, es gibt niemanden Besseren, liebe Geschwister, als derjenige, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft und den Menschen dabei hilft, Allah subhanahu wa ta'ala kennenzulernen. Und da sehen wir, in der, wie es Ibn al-Qayyim rahimahullah diese Sache sehr zu schätzen gewusst hat. Zu seinen Unterrichten waren ja an die 10.000 Schüler anwesend gewesen. Und es war bekannt, Ibn al-Jawzi, es war bekannt, dass er die Herzen der Menschen erreicht hat, indem er ihnen über Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Und er hat die Herzen damit erreicht, indem er ihnen auch eines Tages gesagt hat, dass all dies vergehen wird und dass man sterben wird. Und derjenige von euch, der Strafe Allahs entkommen wird, so spricht nun der Lehrer mit seinen Schülern, indem er ihnen sagt, wer von euch der Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala entkommt, dann soll er nach mir im Paradies suchen. Und wenn er mich im Paradies nicht findet, dann soll er Fürsprache machen bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und soll ihm sagen, oh Allah, dies ist dein Diener, er hat uns die Kenntnis über Allah vermittelt. Und das sehen wir, deswegen haben wir gesagt, dass es so gewaltig ist, dieser Stellenwert der Da'wah. Denn ihr wisst, was für ein Gelehrter das ist, dass er zu seinen Schülern sagt, wenn ihr der Strafe entkommt und ihr findet mich nicht im Paradies, dann legt Fürsprache bei Allah ein für mich und sagt ihnen, oh Allah, dies ist dein Diener, er hat uns in der Dunya die Kenntnis über Allah, yani über dich sozusagen, vermittelt. Und deswegen, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, derjenige, der zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, dass es niemanden gibt, der besser ist. Warum? Ich nehme die Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala und gebe ihnen eine Kenntnis über den Schöpfer. Und nichts ist damit gleichgestellt. Nichts in der Dunya kommt damit gleich. Nichts in der Dunya, nichts in dem weltlichen Wissen kommt damit gleich. Und das sehen wir oftmals, und das sind oftmals Menschen, die den Stellenwert der Religion versuchen zu erniedrigen. So hat eines Tages ein Scheich gesessen und hat mir den Menschen Sahih al-Bukhari erläutert, das bekannte Werk Sahih al-Bukhari, was all dies, all an Wissen, was Sahih al-Bukhari hat, mit den Angelegenheiten des Fiqh und so weiter und so fort. Und dann ist er gekommen und hat ihm gesagt, ja Scheich, die Leute draußen haben es geschafft, zum Mond zu kommen. Und ihr sitzt immer noch da und erläutert al-Bukhari.
Und diese Aussagen hört man oft, dass damit tun die Leute indirekt auch den Stellenwert der Religion und des Wissens erniedrigen. Indem sie sagen, der Sheikh, ihr sitzt da und erläutert seit Jahren den Bukhari und draußen die Leute, die sind in der Technologie und Wissenschaft so vorangeschritten, dass sie auf dem Mond gelandet sind. Und dann hat er ihm gesagt, was ist an der Landung im Mond so lobenswert? Was ist daran so lobenswert? Geschöpfe, welche zu einem anderen Geschöpf gelangt sind. Er sagt ihnen, was ist daran lobenswert? Ja, sei jetzt dahingestellt, ob sie da gelandet sind oder nicht und wie die Flagge geweht hat und so weiter und so fort. Und warum die Flagge überhaupt geweht hat, durfte sie wehen oder nicht. Aber wie der Sheikh erwähnt, er hat ihnen gesagt, was ist da, er sagt zu dieser Person. Und wie wir gesagt haben, diese Leute gibt es heute oft. Die sagen, ihr seid die Schujuch der Menstruation und so weiter und so fort. Und tagtäglich erklärt ihr den Frauen, wie sie sich zu waschen haben und so weiter und so fort. So sagt er mir, Sheikh, die Leute sind zum Mond gekommen und ihr sitzt hier und erläutert immer noch Bukhari. Und da hat er ihm gesagt, was ist daran bemerkenswert? Ein Geschöpf ist zu einem anderen Geschöpf gelangt. Ein Mensch ist zu einem Mond gelangt. Ein Geschöpf ist zu einem anderen Geschöpf gelangt. Aber wir versuchen hier, das Geschöpf zum Schöpfer zu bringen. Und er sagt ihm, was ist daran lobenswert, bemerkenswert? Geschöpf ist zu einem anderen Geschöpf gekommen. Aber wir versuchen, das Geschöpf zu bringen zum Schöpfer. Und dann hat er zu ihm gesagt, aber dein Zustand ist bemerkenswert. Weder bist du mit ihnen auf dem Mond gelandet, noch hast du mit uns Bukhari erläutert. Ja, hat ihm gesagt, weder bist du mit ihnen auf dem Mond gelangt, noch hast du mit uns Bukhari erläutert. Yani weder hast du da, noch hast du da irgendwas. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dieser Sache bewusst sein. Diese Dunya ist vergänglich und der Mensch sollte auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala bleiben. Und da sehen wir auch im Hadith, in dem es heißt, 7 Personen genießen am jüngsten Tag Schatten unter dem Throne Allah subhanahu wa ta'ala, an dem Tag, an dem es keinen anderen Schatten gibt. Und eine Person davon ist eine Person, deren Herz an der Moschee hängt oder in der Moschee hängt. Das heißt, immer kommt er zur Ibadah und immer zieht ihn sein Herz zur Ibadah, Allah zu gedenken und so weiter und so fort. Und man sollte sich immer vor Augen halten, dass diese Dunya vergänglich ist, genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Wenn diese Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala den Wert eines Flügels einer Fliege hätte, dann würde der Ungläubige nicht mal einen Schluck Wasser davon bekommen. Und das deutet natürlich im Umkehrschluss darauf hin, dass diese Dunya noch nicht mal den Wert hat eines Flügels einer Fliege bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagen die Gelehrten, derjenige, der Allah kennt, der kennt alles Gute. Und derjenige, der Allah nicht kennt, der kennt nichts Gutes. Derjenige, der Allah kennt, der kennt alles Gute. Und derjenige, der Allah nicht kennt, der kennt nichts Gutes. Deswegen sei nicht traurig, egal welche Etappe du gerade in deinem Leben durchläufst, egal welche Probleme du zurzeit hast und ganz egal, was dich trifft, du sollst dir immer eins bewusst sein. Ja, auch wenn sich die Menschen und die Dschinn dazu erschaffen, damit sie dir in einer Sache nutzen, dann werden sie dir nur in dem nutzen, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich als Nutzen vorhergeschrieben hat. Und wenn sie sich zusammentun, um dir in einer Sache zu schaden, dann werden sie dir nur in einer Sache schaden oder nicht schaden, außer das, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich vorhergeschrieben hat. Die Stifte sind erhoben, die Schreibbuch oder die Schreibblätter sozusagen sind getrocknet. Das heißt, dies sind Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala 50.000 Jahre, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, hat er festgeschrieben, was dich trifft und was dich nicht treffen wird. Deswegen sollte man niemanden fürchten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz egal, es wird, wie der Sheikh auch erwähnt, die Geschichte eines Schreiners, der zu dem abends die Boten gekommen sind und sagten, der Amir will dich am nächsten Tag sprechen. Und er ging nach Hause und hat vor sich hingezittert, weil er Angst hatte, der Amir will mich sprechen und jetzt gibt es Kritik oder jetzt gibt es irgendeine Bestrafung oder ähnliches. Und er kam nach Hause und war unruhig und konnte nicht schlafen. Dann hat ihm seine Frau gesagt, lass deine Angelegenheit bei Allah und beschäftige dich mit dem Qiyamul Layl. Dann hat er Qiyamul Layl gemacht und hat Dua zu Allah gemacht. Und als er morgens kam zu ihm die Botschaft, in dem sie ihm gesagt haben, der Amir ist verstorben, wir suchen einen Schreiner, der die Trage machen kann, damit wir den Amir zum Grabfeld heben. Ja, deswegen sehen wir, liebe Geschwister, manchmal Probleme, sie sehen am Anfang so gewaltig aus, aber im Endeffekt ist es nur eine Seifenblase. Genauso wie Imam Ahmed, der eine gewaltige Versuchung dieser Zeit hatte, als man über die Schöpfung des Koran gesprochen hat und so weiter und so fort. Und dann sagte man ihm am nächsten Tag, wir nehmen dich zum Mum und Khalifa. das war ja der Khalifa zu dieser Zeit gewesen, der ihn dann auch bestraft hätte und so weiter und so fort. Und dann hat er nur die Dua gemacht und hat gesagt, oh Allah, lass mich nicht zu ihm kommen. Auf dem Weg kam die Botschaft, dass er verstorben ist. Er ist wieder zurückgekehrt. Es kam ein neuer Khalifa sozusagen. Es kam ein neuer Herrscher, welcher seinen Stellenwert zu schätzen gewusst hat und ihm Reichtum gegeben hat und so weiter und so fort. Das heißt, all diese Dinge, liebe Geschwister, deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die glauben und ihre Herzen Ruhe finden im Gedenken Allahs, wahrlich die Gedenken finden Ruhe im Gedenken Allahs, wahrlich die Herzen finden Ruhe im Gedenken Allahs. Deswegen, wie auch der Sheikh jetzt mehrmals erwähnt hat, sollte man zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen. Und wenn man nicht das nötige Wissen hat, dann sollte man das mit seinem Charakter und mit seiner Wesensart, genauso wie Umar radiallahu anhu sagt, seid stille Aufrufer zu Allah. Was ist damit gemeint? Man muss nicht unbedingt immer reden. Wir leben in einer Zeit, jeder möchte reden. Wenn du kein Wissen hast, ist es besser, wenn man nicht redet. Aber vielmehr ist es die Da'wah mit deiner Wesensart, mit deinen Charakterzügen, mit deiner Art und Weise, wie du tickst und so weiter und so fort. Dies ruft auch mehr zu Allah subhanahu wa ta'ala auf. Und sei dir bewusst, dass wenn du zu den Nahestehenden Allah subhanahu wa ta'ala gehörst, dass dir auch niemand schaden kann. Allah subhanahu wa ta'ala hat in zwei Stellen wird überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala einer Personengruppe oder einem Personenkreis den Krieg erklärt hat. Erstens, diejenigen, die Riba nehmen, diejenigen, die im Zinsgeschäft verwickelt sind, dass sie einen Krieg führen mit Allah und seinen Gesandten. Und zweitens, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in einem Hadith Qudusi, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, derjenige, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, derjenige, der sich ein mir nahestehender zum Feind nimmt, ein mir nahestehender zum Feind nimmt, dem habe ich den Krieg erklärt bis zum Ende des Hadith, in dem es heißt, und mit nichts nähert sich mein Diener mehr, als sich dem, was sich ihm zur Pflicht auferlegt hat, und er nähert sich weiterhin mir mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe und wenn ich ihn liebe und so weiter und so fort, bis zum Ende dieser Aussage. Das, was wir daraus entnehmen, das ist, wenn du ein Nahestehender zu Allah subhanahu wa ta'ala bist, dann gibt es nichts, was dir wehtun kann oder ähnliches. Und auch so sollte man sich bewusst werden, dass alles, was dir widerfährt, von Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben ist. Und man sollte sich davor in Acht nehmen, gegen die Gelehrten zu schießen oder gegen die Gelehrten zu hetzen. Denn wie Ibn Asakir erwähnt, dass er gesagt hat, wahrlich das Fleisch der Gelehrten ist vergiftet. Und damit ist nicht gemeint, dass sie selbst vergiftet sind, sondern derjenige, der von diesem Fleisch versucht zu nehmen. Ja, das ist natürlich ein Sprachgebrauch, den es im Deutschen nicht gibt, indem ich beispielsweise sage, wenn ich über jemanden rede, nehme ich von seinem Fleisch. Aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Derjenige, der über sie redet oder lästert, der kaut an ihrem Fleisch und dieses Fleisch ist vergiftet. Das heißt, er wird eine Katastrophe. Es wird sein Untergang sein. Und derjenige, der zu sowas aufruft, der wird diese Prüfung erhalten, dass sein Herz schon in der Dunya sterben wird, bevor sein Körper überhaupt gestorben ist. Deswegen, liebe Geschwister, halten wir soweit fest. War vielleicht ein bisschen viel Input, aber wenn wir daraus entnehmen, wie der Sheikh erwähnt hat, man sollte ein Aufrufer sein zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man die Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, sich auf diesen Weg begangen hat, dann führt kein Weg daran vorbei, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala aufruft. Das Aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet, dass ich die Kenntnis, die ich habe über Allah, dass ich sie den Menschen versuche weiterzugeben. Das ist meine Aufgabe, nicht mehr und nicht weniger, ob sie sie annehmen oder nicht. Und du sollst dir selbst deiner Position bewusst sein. Kein Problem dieser Welt kann deinen Untergang beschleunigen oder ähnliches. Es trifft dich nur das Gute, was Allah dir vorgeschrieben hat, und es trifft dich nur der Schaden, den dir Allah vorgeschrieben hat. Die Menschen können sich, auch wenn sie sich zusammentun, dir weder nutzen noch schaden, und wisse, dass diese Dunya vergänglich ist, und derjenige, der die Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, freut sich ebenfalls auf das Treffen mit Allah azza wa jalla. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.